Klapp den Bordstein runter, Neon Schwarz kommt in deine Stadt. Diese Ankündigung hat die Hamburger Hip-Hop-Band Neon Schwarz endlich wahrgemacht. Am 10. März hat Neon Schwarz das erste Konzert in Bielefeld gegeben. Marie Curry, Johnny Mauser und Captain Gibbs standen im Nummer zu Platz auf der Bühne. Herz 87.9 hat mit den dreien gesprochen, über Politik in Musik und Alltag, die Entwicklung der Musikindustrie und über Scheinriesen.
Ich wollte euch was fragen, und zwar geht es bei euch in den Songs viel um Ausbrechen aus dem Alltag und gegen den Strom schwimmen und sowas. Und im Song Scheinriese geht es ja auch so ein bisschen darum, so Alltagsängste zu bewältigen oder auch größere Ängste zu bewältigen. Und ich habe mich gefragt, ob ihr selber Scheinriesen bewältigt habt in letzter Zeit oder das vorhabt und was so eure Scheinriesen sind.
Also der Song basiert ja schon auf jeden Fall auf so persönlichen Erlebnissen, dann so ein bisschen halt verklausuliert, aber der Scheinriese ist halt in dem Sinne ja ganz interessant, weil ein Scheinriesen macht halt aus, dass er von weit weg halt ganz groß wirkt und je dichter man rangeht, immer kleiner wird. Dementsprechend kennt das wahrscheinlich jeder, dass wenn man gewisse Probleme angeht, vor denen man vielleicht irgendwie groß Angst hatte oder die einem größer erschienen, wenn du es dann irgendwie dich rantraust, sodass es dann vielleicht auch kleiner wird. Also deswegen, das alles basiert auf so ein bisschen persönlichen Erfahrungen und ich habe jetzt aber gerade in letzter Zeit keine großen Scheinriesen bewältigt.
Total glücklich.
Ja.
Weil du keine bewältigen musstest.
Genau, wir sind nicht so viel über den Weg gelaufen.
Sehr gut. Und wie sieht es bei euch beiden aus?
Also wenn dann eher so finanzielle
Scheinriesen
und die gar nicht so viel.
Die Scheine und Riesen.
Ja, da bin ich dabei, aber so klein ist er auch noch nicht. Also
der Riese, ja. Da musst du näher rangehen.
Ja, vielleicht muss ich mal näher rangehen.
Leute, kommt zu unseren Konzerten, kauft unsere Platten.
Spendet uns Geld. Genau, das hätte mich auch interessiert. Ihr müsst ja noch andere Dinge tun, außer Musik machen, um Geld zu verdienen. Was macht ihr so?
Also ich mache das Gleiche, was ich jetzt mache, nur von der anderen Seite. Also eher auf der Organisationsebene.
Ich bin Künstler und male professionell Fassaden und Wände an.
Ich bin eigentlich so Sozialarbeiter und mache so Hausaufgaben mit Jugendlichen oder mal spiele ich auch nur mit denen oder habe so Flüchtlingskinder, mit denen ich Deutsch beibringe oder sowas.
Würdest du denen auch Musik machen beibringen oder Texte schreiben oder rappen?
Ich habe auch schon mal so Rap-Workshops gemacht, so, oder einen bis jetzt nur eigentlich, aber klar, warum nicht? Aber jetzt erstmal ist Deutsch lernen noch wichtiger.
Genau, aber Deutsch lernen mit Musik wäre doch eine coole Möglichkeit.
Ja, also mit denen, an die ich gerade denke, die sind noch nicht so weit, dass sie da was verstehen würden. Das ist ganz Basiswissen wirklich. Ja. Also okay. Die sind erst 2 Monate hier oder so.
Mhm. Vielleicht dann irgendwann der Nachwuchs.
Ja, die haben bestimmt was zu erzählen. Also
ja. Auf jeden Fall.
Ja, ich. Also es ist auf jeden Fall ja so, dass das... man Leute mit Rap und so Rap-Workshops schon oder auch DJ-Workshops hat unser DJ-Spion ja auch schon gemacht, so gut abholen kann und Leute, die vielleicht eigentlich sich jetzt nicht trauen oder nicht denken, dass sie dafür die Richtigen sind oder so. War zum Beispiel ganz interessant, haben wir mit Leuten halt mal so Workshops gegeben in Hamburg in so einem eher coolen Umfeld, wo sich jeder wohlgefühlt hat, egal ob er sie was konnte oder auch nicht so. Und da haben sich total viele Frauen zum Beispiel zu Rap-Workshops angemeldet. Wenn du sonst in die Hip-Hop-Szene guckst, gibt es halt kaum Frauen so, weil sie sich in diesem Macker-Männer-Domäne quasi auch vielleicht gar nicht trauen. So. Deswegen glaube ich schon, dass man halt eigentlich, wenn man einen coolen Raum schafft, wo man irgendwie den Leuten ein gutes Gefühl gibt, auch in so einer coolen Sache wie Hip-Hop ziemlich viele Sachen erreichen kann und Leute damit in Kontakt bringen kann. So.
Auch in den DJ-Workshops waren ja, ich glaube, ein Jahr hatten wir einen DJ-Workshop gegeben, oder Spion Y und Boogie Dan und Kai Kani, die haben einen DJ-Workshop gegeben und da waren alles nur Mädchen drin.
Also. Cool. Ist mir gerade so eingefallen, ne? Also dass man halt mit Rap-Workshops schon oder Hip-Hop-Workshops irgendwie ja schon auch irgendwie Leute erreicht, die sonst vielleicht nicht trauen würden an dieses ganze Metier.
Man scheint das Interesse ja auf jeden Fall auch da zu sein, auch bei den weiblichen Zeitgenossen, Genössinnen. Ich beobachte eigentlich gerade, dass es relativ viel weiblichen Rap-Nachwuchs gibt. Habt ihr einen Favorite, außer dir selbst?
Also in Hamburg zum Beispiel ist es ja auch gerade ganz interessant zu sehen, was mit Haiti ist zum Beispiel. Also Haiti ist ja gerade... wird ja gerade sehr bekannt und Ace-T zum Beispiel kommt auch aus Hamburg. Da bin ich zum Beispiel gespannt, was da jetzt passiert, weil man kennt einfach nur einen Song von ihr, sonst noch gar nichts und ich bin gespannt, was da jetzt weiterkommt.
Trotzdem ist es natürlich so, wenn du jetzt wirklich die Gesamtzahl der deutschen Hip-Hop-Artists anguckst, nehmen Frauen immer noch einen sehr, sehr kleinen Anteil ein, was halt schon seine Gründe hat, was wir eben so angesprochen haben und Was halt schon cooler wäre, wenn es anders wäre. Mhm. Also ist ja immer noch was Besonderes, wenn eine Frau rappt auf dem Konzert.
Aber der Haiti finde ich zum Beispiel auch sehr gut. Waren wir auch neulich auf dem Konzert?
Ja.
Den sehr echt gut, fand ich.
Ich habe auch in so eine Richtung Empowerment gedacht. Und zwar bei Kinder aus Asbest habt ihr einen Chor da. Und soweit ich richtig gelesen habe, ist das der Chor von St. Pauli Fußballspielerinnen. Ist das so?
Ja, ich glaube, die spielen nicht alle Fußball, aber zwei von denen sind auf jeden Fall in der St. Pauli Mädchenmannschaft.
Eigentlich keine Sängerin.
Und dann wollte ich euch fragen, wie ihr dazu gekommen seid, mit denen das zu machen und ob ihr auch, und das geht ja schon in die Richtung DJ-Workshop und so, Empowerment so für junge Mädchen oder auch andere Leute macht.
Das waren eigentlich eher persönliche Kontakte.
Genau, das waren persönliche Kontakte und das ging eben auch eigentlich gar nicht so darüber, dass wir wussten, dass die singen oder so. Wir wussten halt nur, also die eine, die hatte uns schon mal als Schülerreporterin interviewt und die verfolgt das anscheinend sehr begeistert, was wir machen, und wir wussten, dass die auf sowas Bock hätte. Und die hat dann halt drei Freundinnen mitgebracht und das war dann unser Chor.
Ja, cool.
Und dass sie bei St. Pauli waren, ist eher Zufall. So, ne? Das hat nichts damit zu tun, dass wir die danach ausgewählt haben oder sowas.
Okay. Aber war ein netter Nebeneffekt sozusagen.
Ja.
Ja, genau. Wenn sie vom HSV gewesen wären, hätten wir sie nicht eingeladen.
Das stimmt.
Ich habe, weil ihr euch so politisch links vielleicht auch aktiv seid, ein paar Sticker für euch mitgebracht. Ich dachte, vielleicht gefällt euch das. Und jetzt fürs Radio. Einmal gibt es I Heart Riot, nationalistische Kackscheiße und ... ist für mich Abfall. Und da wollte ich euch fragen, erstmal, was haltet ihr von so Sticker-Aktionen und speziell von den Themen und was würdet ihr da eintragen? Was ist für euch Abfall?
Also grundsätzlich finden wir Sticker super. Vor allen Dingen eignen die sich gut, um andere rechte Sticker zu überkleben, zum Beispiel.
Ja.
Was ist für uns Abfall?
Ja, das sieht man natürlich jetzt nicht im... als Hörender so. Aber dieses Feld ist natürlich ein kleines weißes Feld, wo man es eintragen kann. Und ich glaube, aktuell ist es so, dass man da ziemlich viel eintragen könnte. Ne? Also ich glaube, so in dem Rechtsruck, den es in der Gesellschaft in Deutschland gibt, den es aber auch europaweit gibt und weltweit, also das muss man ja gerade echt aktuell sehr weit ausdehnen, ist das fast schon gerade egal, ob man da jetzt Homophobie einträgt oder Rassismus, also es gibt einfach gerade krass viele Baustellen, so, was wir natürlich auch in einigen unserer Songs ansprechen, was sich aber gerade, finde ich, total nochmal überschlägt, so, und wo man das Gefühl hat, bei den Wahlen, die dieses Jahr anstehen, was ich Frankreich, Holland, Deutschland, wer weiß, was die AfD so erreicht und noch, sich noch leistet, fallen da auf jeden Fall viele Punkte runter. Also ich könnte jetzt nämlich nicht eine Sache rausgreifen, wo ich sage, das ist jetzt das Schlimmste.
Wo ihr gerade über die Wahlen gesprochen habt, die stehen ja nur an. Wie seht ihr jetzt aktuell den neuen Hype um die SPD? Ist das, tut das dem Land gut oder ist das auch nur Verschleierung eigentlich?
Ja, das ist irgendwie, also das ist natürlich, es ist nicht so, dass das Ganze, dass da was ganz Neues passiert, sondern die SPD war ja in einer großen Koalition mit drin, deswegen ist es jetzt nicht so, als wäre es eine komplette Neuauferstehung der Partei. Aber es ist natürlich interessant, dass ein neues Gesicht da ist in der Bundespolitik. Also wäre Gabriel das geworden, dann hätte man, glaube ich, echt das Gefühl gehabt, dass sich gar nichts ändert. Also um so ein paar Leute von der AfD wieder wegzulocken, ist es sicherlich sehr geeignet. Merkt man ja jetzt auch schon.
Auf der anderen Seite ist natürlich die SPD auch an krassen Asylgesetzverschärfungen beteiligt und wäre für mich nicht eine Partei, von der ich erwarte, dass sich gesellschaftlich etwas zum Positiven bewegt, muss ich ehrlich zugeben. Und gerade eben im Tourbus nämlich darüber geredet, dass zum Beispiel gerade so ein Gesetz durchkommt, wonach man Tätigkeiten gegen Polizisten zum Beispiel stark krass jetzt ja geahndet werden. Ne? Dass du irgendwie, glaube ich, wenn du dich bei einer Festnahme wehrst und deinen linken Arm zu dir ruderst, dann darfst du für 3 Monate in den Knast wandern und so. Und also solche, also irgendwie passiert auch gerade so manchmal so, man guckt irgendwie nach in die Türkei oder man guckt in die USA oder so, aber hier passieren irgendwie auch krasse Sachen. Und es gibt hier auch eine Mauer eigentlich, wie die zu Mexiko, nur dass sie halt im Mittelmeer vielleicht unsichtbar erscheint. Deswegen, ich glaube, also die SPD ist auch an krassen Gesetzgebungen beteiligt und ich habe keine irgendwie positiven Gefühle dazu, wenn jetzt irgendwie Martin Schulz Kanzler wird.
Ja, es ist aber natürlich das geringe. Ja, genau. Also ist mir auch lieber, als wenn die AfD irgendwie 20% kriegt.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist klar.
Aber das, also es sieht ja gerade ganz gut aus, dass die sich gerade ein bisschen selber zerfleischen.
Mhm. Ja. Habt ihr nicht eine Songzeile, die SPD gibt, sie niemand mehr wählen? Ist das nicht von euch?
Mhm. Ja.
Ja, genau, das war speziell auch die Zeit in Hamburg, wo halt einfach die SPD einen sehr harten Kurs gefahren hat, auch gegen die Geflüchteten da und ja, wo man nicht das Gefühl, also wo das Sozial in der Partei auf jeden Fall sehr klein geschrieben wurde.
Ich habe eine relativ witzige oder eigentlich ein bisschen traurige Geschichte hier aus Bielefeld. Gibt es zwei linke Hochschulgruppen und jetzt war ja gerade der Weltfrauentag und es hat eine Demo stattgefunden. Die eine Hochschulgruppe war da, die andere ist nicht gekommen, weil sie gesagt hat, wir wurden nicht eingeladen. Beobachtet ihr das auch so in der linken Szene, dass häufig vielleicht an der falschen Ecke gestritten wird oder was kann man tun?
Ja, das ist ja auf jeden Fall eine der Schwächen der Linken, dass es schwer ist, so Bündnisse zu schaffen und dadurch, dass viel zerstritten ist, oft nicht so viel erreicht wird. Es liegt natürlich auch daran, dass die Leute besonders kritisch sind. Ne? Und
Aber ich muss auch sagen, mit manchen möchte ich auch nichts zu tun haben.
Ja, eben, das ist eben auch das Ding. Ja.
Also, kann ich auch irgendwie verstehen, ist wirklich schwierig. Ja.
Ich kenne es auch so, dass zwischen Großstädten, wo es in Hamburg zum Beispiel eine große linke Szene gibt, oder Berlin oder so, vielleicht Bielefeld tendenziell auch eine, wo es irgendwie ein paar mehr Linke gibt durch die Uni oder so, dass das dann schneller passiert, so in so einer Luxusposition, wo man irgendwie keine anderen Probleme hat, so ungefähr. Und als ich mal in einer Kleinstadt gewohnt habe, so, da hat man sich halt trotz der Differenzen zusammengetan, um zumindest irgendwie was gegen den rechten Naziladen zu machen. So, ne? Also ich glaube, wenn die Zwänge und die Umstände so sind, dass man sich zusammentun muss, dann kriegen es die Leute auch irgendwie hin. Ja, aber in so einer,
da muss man den kleinsten gemeinsamen Nenner wenigstens finden.
Genau. Oder sowas, ne? So, ja. Aber zum Beispiel das Beispiel, was jetzt, dann haben wir in Hamburg den G20-Gipfel, da denke ich, werden auch viele völlig unterschiedliche Spektren vor Ort sein. Es wird eine Großdemo geben und da werden, glaube ich, auch Leute zusammen auf eine Demo gehen oder Aktion machen, die normalerweise sich vielleicht nicht so an einen Tisch setzen. Also manchmal ist das vielleicht gut.
Seid ihr da dabei bei Demos und gegen AfD-Aktionen und sowas?
Ja, wenn es die Zeit zulässt und wir nicht gerade auf dem Konzert sind, ja. Meistens ist das ja am Wochenende.
Was macht ihr sonst so im Alltag? Ich meine, die Politik ist ja schon ziemlich tief bei euch überall mit drin verpackt, in den ganzen Songs, in eurem Auftreten. Ihr seid ja politische Menschen, würde ich mal behaupten. Was macht ihr denn sonst im Alltag so an politischen Aktionen? Oder macht ihr was? Ihr müsst ja auch nicht unbedingt was machen.
Also wie ich gerade meinte, die Musik übernimmt halt schon einen großen Teil unseres Alltags. Und wie wir schon gesagt haben, müssen auch ein paar andere Sachen noch machen, zum über die Runden kommen. Deswegen, das war also früher, glaube ich, ein bisschen mehr so. Und als die Konzerte mehr wurden, wird das, kann ich für mich so sagen, mit dem politischen Engagement sonst ein bisschen weniger, aber das ist halt, liegt halt an der Zeit. Aber wir haben ja auch das Gefühl, dass wir mit unserer Musik halt politisch irgendwie manchmal was anstoßen können oder auf jeden Fall die Leute nach einem Neon-Schwarz-Konzert wissen, wofür wir stehen und wir führen Interviews und können uns halt irgendwie äußern. Und deswegen, glaube ich, ist das halt auch ein Teil unserer Musik, ist halt auch Politik. So. Mhm. Deswegen ist das in unserem Alltag das
Politische. Ja, und sonst vielleicht halt natürlich auch auf Demos, wenn die Zeit dazu da ist. Wir stellen auch immer Spendenboxen auf. Und solche Sachen. Also wir haben halt auch schon Konzerte gegeben, wo die ganzen Einnahmen, die übrig blieben, gespendet wurden.
Das, was man als Musiker und Musikerin so
genau machen kann. Und sonst ist tatsächlich, es ist schon sehr eng gepackt mit unseren ganzen Aktivitäten. Also so.
Zeitlich schwierig. Manchmal.
Ja.
Also ich wohne in so einem selbstverwalteten Haus und da muss man sich manchmal in so einem, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, Plenum einfach natürlich beteiligen, da bin ich natürlich schon so dabei, so gut ich kann, aber auch das müsste man eigentlich viel mehr machen. So. Also manchmal ist es, manche reiben sich da total drin auf und ich habe manchmal gar nicht die Zeit und es gibt natürlich auch Konflikte, aber so, da versucht man natürlich auch irgendwie was zu machen. So.
Das wollte ich euch auch fragen, von wegen besetzte Häuser oder selbstverwaltete Häuser, wenn ihr so darüber singt oder in den Texten es darum geht, dass man sowas tun sollte, wie lebt ihr und könnt ihr euch sowas vorstellen, Häuser zu besetzen? Oder habt ihr sowas sogar schon mal gemacht?
Ich war bei so Aktionen mit dabei, wo es dann eher symbolisch war und ich hatte nicht vor, da dann einzuziehen, aber um die Leute zu supporten. So. Finde es auch richtig, gerade bei so Mietpreisen in Hamburg zum Beispiel so und dem wenigen Raum, den es für so selbstverwaltete Kultur einfach gibt, wo die Leute sich ein bisschen frei entwickeln können, so ist das auf jeden Fall unterstützenswert. Manchmal finde ich es abschreckend, wenn so besetzte Häuser realisiert werden oder so selbstverwaltet ist, dass die Leute irgendwie manche Sachen vielleicht dann auch irgendwie, weiß ich, verkommen lassen oder manchmal denke ich so, ach komm, so ein bisschen mehr Struktur oder es könnte ein bisschen schicker gemacht sein, ist halt manchmal so. Also deswegen gerade bin ich nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich muss auf jeden Fall in dieses besetzte Haus ziehen, so wo es gerade irgendwie, weiß ich nicht, ach ne, gibt ja auch andere Häuser, aber ich hatte auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, wo ich sagen würde, okay, da will ich jetzt nicht unbedingt rein, aber ich supporte die Leute trotzdem. So, also ich finde es cool, dass sie es machen, aber ich muss da nicht jetzt vielleicht so. Kopf und Kragen reden wir uns hier. Besetzen mehr Häuser. Ist geil, alle Leute sind geil.
Ja, ist auf jeden Fall legitim, also, ist es auf jeden Fall, finde ich.
Also, genau, ja.
Ja, ne, ja, also wenn es, wenn es politisch Sinn macht. Wenn das jetzt einfach ein Haus von irgendeinem Privatbesitzer ist, der nur ein Haus hat und der irgendwie...
Ja, ja.
Also es gibt auch dumme Besetzungen, würde ich sagen. Ich würde sagen, wenn es politisch Sinn macht und wenn man weiß, warum man das besetzt, dann macht es auf jeden Fall Sinn.
Also zum Beispiel in London, so haben die doch so Häuser so von so... War doch jetzt gerade, ne, im Sommer, oder? So von so reichen russischen Oligarchen besetzt und die dann so für Obdachlose freigegeben und so. Das müsste man viel mehr machen.
Genau,
so, ne?
In Griechenland gibt es viel Geflüchtete. Und es gibt auch total viel Leerstand. In Hamburg sind 30% Leerstand von Gewerbeflächen, weil es halt Investitions-, so Spekulationsobjekte sind, wo die nur darauf warten, dass die Preise halt ansteigen. Ne? Und dann, und sagen, dann nimmst du ja niemandem was weg.
So, direkt, ne? Neben, also, der Flora steht dann, ich glaube, 9 Jahren leer, das Haus. Ein riesen Wohnhaus.
Genau, also das ist halt irgendwie, Wohnhaus. Man besetzt ja nicht jetzt Häuser, um irgendwem irgendwie was zu klauen, so, sondern halt, wo man sagt, ey, es gibt Menschen, die brauchen ein Dach über dem Kopf oder die können sich die Miete nicht leisten und hier steht total viel leer von Leuten, die halt irgendwie 1000 Objekte haben, dann nehmen wir uns halt eins oder geben es.
Und wenn es ja dann kein Gesetz gibt, das sagt, ey, das darf einfach nicht sein bei so, in so einer großen Stadt, wo es so viel Bedarf nach Wohnungen gibt, dass man sowas lässt, dann muss man es halt selber machen, glaube ich, aber es wird vielleicht nichts.
Ja.
Also, ist auch schnell wieder raus, glaube ich. Es klappt halt nicht oft, dass man dann drin bleibt.
Ja. Wenn man Songs mit so Messages macht, wie ihr das tut, ist das manchmal auch vielleicht auch frustrierend, wenn man so nach 2 Jahren sieht, so viel ändert sich eigentlich nicht im Land, obwohl wir was machen und es gibt auch ganz viele andere, die was machen. Wie hält man da die Motivation hoch?
Also eigentlich ist das gar nicht so schwer, weil wir kriegen halt persönlich viel Rückmeldung, dass, dass viele Leute durch uns irgendwie sich engagieren oder sich das erste Mal mit politischen Themen auseinandersetzen. Es haben uns auch schon Leute angesprochen, dass die sich durch uns getraut haben, sich zu outen oder dazu öffentlich zu stehen, dass sie homosexuell sind. Und solche Sachen, die geben einem schon das Gefühl, dass es nicht total sinnlos ist, was man macht. Und andererseits ist es natürlich auch vermessen zu denken, man schreibt jetzt einen Song und alles wird anders. Also das denken wir eben auch nicht. Und deswegen eigentlich so frustriert sind wir nicht.
Nee, also es schwang ja auch immer eine Portion Pessimismus mit. So, also den Song, dem heißt 2015 von uns, der ist halt auch schon so ein bisschen negativ gezeichnet. Und ja, jetzt ging es halt weiter und hat sich halt weiter verfestigt und vielleicht auch einige Sachen noch dramatischer geworden. Aber dementsprechend, das war ja von uns eh schon so ein bisschen prognostiziert. Oder wir haben nicht gedacht, dass es irgendwie alles jetzt innerhalb von wenigen Jahren cool wird. So. Und ich meine, so Wut als Emotion ist halt auch eine gute Basis, um mal Texte zu schreiben. So.
Genau, das wollte ich euch nämlich fragen, ob es einen Song 2016 geben wird.
Ja, das haben schon sehr, sehr viele gefragt.
Liegt irgendwie nahe, ne?
Ja, wir haben schon gedacht, der müsste ungefähr eine halbe Stunde lang sein, um alles unterzubringen. Also, oder um nur annähernd das unterzubringen.
Noch mal viel schwächer geworden,
ja,
sogar, ne?
Ja.
Ja, also wir sehen es halt nicht als Aufgabe einer Band oder von Künstlern dann an, dass man jedes Jahr einen Jahresrückblick schreiben muss, der sich dann immer ähnlich aufbaut. Und wir waren eigentlich eher an dem Punkt, zu sagen, dass das nicht unsere Aufgabe ist, das jetzt jedes Mal zu machen. Das ist irgendwie aus künstlerischer Sicht irgendwann ein bisschen stumpf, das jedes Jahr zu wiederholen vielleicht.
Wir haben es halt auch nicht als Reihe geplant. Also wir hatten diesen 2014-Song geschrieben und das war auch nicht zum Jahresabschluss. Ich weiß gar nicht, wann wir den geschrieben haben. Mhm. Dann haben wir halt danach gedacht, weil es eben noch schlimmer geworden ist, hatten wir das Bedürfnis, noch einen Song danach zu schreiben. Und den haben wir dann ja sozusagen wirklich als Jahresrückblick Ende Dezember rausgebracht.
Wir konnten das nicht schreiben, weil man es nicht in Worte fassen kann. So könnte man es vielleicht auch sagen.
Das, was alles passiert ist im letzten Jahr.
Wie schlimm es geworden ist, ja. Ich meine, da kann man nicht einfach so ein Lied, ist vielleicht dann auch manchmal so ein bisschen lapidar oder so.
Ja, da haben wir auch letztens drüber geredet, also bei 2015, da haben wir ja, da ist ja noch in meiner Strophe über 800 Angriffe und dann am Ende des Jahres, als der Song rauskam, waren es halt schon wieder viel mehr. Und in dem Jahr dann...
Ja. Doppelt so viel wahrscheinlich. Naja.
Ja.
Ja, und trotzdem seid ihr so gefühlt optimistisch. Das ist total schön. Also, jedenfalls von außen gesehen. Das heißt, ihr seid eigentlich tief in euch drin schon sehr deprimiert.
Wir fahren ja aber auch so halt umher und treffen da zum Beispiel in jeder Stadt coole Leute wie euch, die irgendwie was Positives ausstrahlen dann, okay, und sich darum kümmern und dazu Gedanken machen und die irgendwie neben unserem Merch-Stand eine Spendendose aufstellen, weil sie irgendwie eine nächste Aktion planen. Überall gibt es ja Leute, die was machen. So ist es ja nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist nur von trotteligen Zombies umgeben, denen es alles völlig egal ist. So ist es ja auch nicht. Wenn du dann natürlich irgendwie auf so Zahlen guckst und überlegst, wie viele Leute wählen die AfD und wie wenig interessieren sich gerade für so Politik und so, dann ist es wieder bitter. Aber so wir, unserem persönlichen, täglichen, so was wir so erleben, sind jetzt nicht nur mit Scheiße konfrontiert, sondern irgendwie haben auch das Gefühl, es bringt was zu tun.
Mit der Musik selber kann man ja heutzutage leider nicht mehr so viel verdienen. deswegen ist es ja ein bisschen schade, dass sozusagen der Lohn dann für sowas Kreatives relativ gering ausfällt. Habt ihr mal Ideen gehabt, was der Musikindustrie gut tun würde?
Ich hab's tatsächlich.
Also ich glaube, dass das halt lange verpennt wurde, dass eben CDs nicht mehr so oft gekauft werden, sondern dass eben umgestiegen wird auf dieses ganze Streaming-Geschäft und so weiter. Und da wurde, glaube ich, spät darauf reagiert, dass da verhandelt wird, dass da auch was für die Künstler übrig bleibt. Und es kommt natürlich Geld rein durch Streaming und so weiter, aber das ist immer noch ein ganz kleiner Anteil.
Findest du, dass Stream also eigentlich falsch vergütet wird?
Ja, es wäre schön, wenn mehr bei den Künstlern und Künstlerinnen bleiben würde. Bei uns.
Aber, auch natürlich noch sagen muss, dass durch diese ganze, also es kam ja dann eigentlich im Endeffekt das Internet so, dadurch jetzt, wenn man zum Beispiel auf Hip-Hop speziell guckt, so total viele Leute mit relativ wenig Mitteln sich Gehör verschaffen können. Ne? Also du brauchst irgendwie eine Kamera und kannst dir bei YouTube ein Video reinstellen und wenn es gut ist, dann hören es die Leute halt. Und ich bei mir kann auch sagen, ich habe irgendwie 2009 mit Free-Download-Alben angefangen und war ganz überwältigt, dass irgendwie bundesweit und so internationale Leute das runtergeladen haben, mir geschrieben haben. Das wäre vielleicht sogar vor der Zeit auch nicht gegangen. Deswegen ist schon cool, dass es so geht und dass es so viele Sachen gibt und man sich die Möglichkeit hat, Zugänge zu kriegen zu allen möglichen Sachen. Aber es stimmt tatsächlich, dass es irgendwie so eine Lücke ist oder irgendwie so ein Haken daran ist, dass die Künstlerinnen gerade vielleicht nicht so viel davon abkriegen. Ja.
Ja, aber diese ganze Wahrnehmung hat sich ja auch geändert. Also wenn ich mir vorstelle, wie das früher war, als ich mir eine CD gekauft habe und ich war total verzaubert davon, dass ich eine CD habe, die ganze Zeit mir das alles durchgeblättert, das Booklet durchgeblättert, mir die CD 15.000 Mal angehört und das war total wertvoll für mich. Und jetzt ist es eben dieses, alles ist überall verfügbar und man ist schon irgendwie entsetzt, wenn es nicht überall verfügbar ist oder wenn man irgendwas dafür bezahlen muss. Das ist natürlich dann auch da geht auch ein bisschen an Wertschätzung verloren. Andererseits finde ich es auch total gut, dass so viel überall verfügbar ist, weil also letztendlich ist das, was reinkommt an Geld bei Musikern, ist der größte Teil kommt ja durch Konzerte, also durch die Konzerteintritte. Und dann ist es natürlich gut, wenn viele die Musik gehört haben und dadurch zu Konzerten kommen.
Es gibt ein paar Sachen, die kann man natürlich nicht jetzt einfach so nur so überall umsonst im Internet kriegen. Ne? So ein Konzerterlebnis kannst du dir halt irgendwie nicht streamen. Und ich finde, so eine Vinylscheibe zum Beispiel hat ja auch so, ist ja haptisch irgendwie was ganz anderes und das kannst du dir angucken und ist groß, kannst aufklappen. Das ist zum Beispiel unser Label Audiolied auch sehr gut drin, dass alle Sachen auf Vinyl veröffentlicht werden und unser Chef Lars Leverins feiert das, glaube ich, immer auch sehr und da wird auch eine kleine Auflage immer als Vinyl gemacht und ist ja irgendwie was Echtes so, ne? Das kannst du irgendwie nicht so einfach irgendwie kriegen sonst.
Es soll ja demnächst ein Virtual Reality Konzert geben in den USA, wo die Leute in einem Saal sitzen und alle diese Brillen aufhaben und das echte Konzert findet woanders statt.
Oh, da haben wir vielleicht verloren.
Das finde ich nicht schlimm, die Vorstellung. Also,
und dann spielt die Band vor so ganz vielen Bildschirmen.
Ja.
Oh Gott. Die Leute dann
nee, das also.
Nee, die Zuschauer sind auch animiert, vor dem man dann spielt. Ich habe neulich einen Freund erzählt, der hat gesoffen. Und dann so, ja, mit wem denn? Ja, ich war hier alleine zu Hause mit Skype. Nein. Hat so vom Bildschirm mit Kollegen gesoffen. Ola, ne? Und dann war so bis 4 Uhr morgens gesoffen. Und alleine zu Hause gesessen mit Kumpels und mit Skype. Finde ich irgendwie absurd. Aber eigentlich, ich will es auch nicht verteufeln, aber für mich ist es irgendwie.
Ja, aber bei Konzerten, das ist ja schon ein spezielles Erlebnis, wenn man auf der Bühne ist und da Leute sind tatsächlich. Und das ist man merkt, dass man so Energie kriegt davon. Also
mach mal einen Virtual Reality Stage Dive, dann reden wir weiter. Da mit deiner Brille.
Ich wollte so ein bisschen auf Metropolis zu sprechen kommen, weil ich gelesen habe, dass das nichts mit dem Film zu tun hat, eure Inspiration. Und wir sprachen gestern mit einem Hip-Hop-Freund und der haute dann raus, Metropolis, das kommt doch von der Ruhrpott AG. Und dann wollte ich euch danach fragen, ob das tatsächlich irgendwie einen Einfluss auf euch hatte.
Eigentlich nicht.
Ich habe das gehört, auch RAG früher auf jeden Fall viel, aber ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass hatten die auch ein Album, was so hieß, oder?
Ja, die haben auch einen Song
Metropolis.
Ernsthaft?
Nee, ein Album nicht.
Nein. Ein Album nicht, aber ein Song, der Metropolis heißt und dann noch andere Songs, in denen Metropolis vorkommt.
Genau, und da hat aber, glaube ich, Spion, unser DJ, auch einmal was von gecuttet, soweit ich weiß, was da vorkommt.
Metropolis Mutterstand oder sowas?
Ja, also wir wussten, dass es den Song gibt, so, aber haben uns jetzt irgendwie inhaltlich oder vom Stil oder so nicht groß angelehnt, aber Ruhrpott AG haben, glaube ich, viel über uns früher viel gehört. So. Genau, und der Film ist aber auch nicht so richtig Vorbild gewesen, sondern wir haben den Film dann erst während des, also nachdem der Name entstanden ist, haben wir den Film dann mal geguckt, um mal zu gucken, woran wir uns denn da theoretisch anlehnen.
Weil uns schon klar war, dass natürlich die meisten an den Film denken.
Genau. Ja.
Aber uns ging es eigentlich eher um dieses, um so ein unkonkretes Bild einer Stadt, was sich füllen lässt mit vielen Vorstellungen.
Und das wäre nämlich auch meine Frage, wie füllt ihr diese Vorstellungen? Also was ist für euch Metropolis? Wie sieht es da aus? Wer lebt da? Welche Regeln gelten da?
So konkret auf jeden Fall nicht, dass wir jetzt den Regelkatalog im Booklet für Metropolis aufgestellt hätten. Also es ist auf jeden Fall so ambivalent. Also wir haben Songs, wo halt eher die Schattenseiten der Stadt dargestellt werden und dann aber auch so, wie wir uns eine Stadt halt wünschen. So, also das spielt dann auch auf Realität an, so was, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, mit irgendwie Wohnraum, Häuser besetzen, Mietpreise und so weiter. Wo können Geflüchtete leben als nur auf der Straße? Genau, und hat auch mit so Wunschvorstellungen halt zu tun und soll alles aber jetzt auch nicht so mega greifbar sein. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir um Hamburg irgendwie Hamburg besingen oder sowas. Ne? Ja.
Aber so mal ganz konkret, also ich habe letztens gedacht, dass es schön wäre, wenn es in jedem Viertel wirklich in jedem Viertel so Stadtteilläden geben würde, wo Leute zusammenfinden, Kinder aus Familien, die ohne Kohle Essen kriegen, wo es ein schwarzes Brett gibt, wo Leute sich austauschen, wo Bildungsangebote stattfinden und so weiter. Sowas fände ich gut. Weil ich komme zum Beispiel aus einer Kleinstadt ursprünglich und da ist es so, dass es ein Stadtteilzentrum gibt, das ist aber nur in dem Viertel, wo viele sozial schwache Familien wohnen und wo es viele Probleme gibt. Und ich dachte, dass es eigentlich schön wäre, wenn es einfach solche Stadtteilläden überall geben würde.
Ja. Das ist jetzt schon sehr praktisch.
Also das ist halt sehr, sehr konkret.
Nahverkehr also umsonst und so kann man natürlich vor viel
genau.
So aufzählen.
Also.
Ja. Ich habe daran gedacht, auch wegen eurer Palme als Motiv und so, und weil ich dann an dieses Metropolis-utopische Stadtding gedacht habe, habe ich an Palmeira gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr den Stadtteil kennt. In Fortaleza in Brasilien ist das. Und das ist so ein, also der Wunschtraum war, dass es ein Stadtteil, in dem es eine eigene Bankwährung gibt, eine Bank mit Sozialkredit, wo alles so ein bisschen besser wird und es allen besser geht. Genau, ich war vor 2 Jahren da, die Kriminalitätsrate ist unglaublich hoch und man darf nicht ohne Begleitung um die nächste Ecke gehen, ohne erschossen zu werden. Also es ist in die Hose gegangen, aber so vom Konzept her fand ich es ziemlich cool. Und dann habe ich da ein bisschen an Metropolis gedacht, ob das vielleicht auch so ist.
Dass man auch so in die Hose gehen würde.
Ob die Utopie auch so gut ist, also den Kapitalismus abschaffen und sowas alles.
Also was funktioniert natürlich im Kleinen auch immer sehr schwer. Ne? Also wenn du dann einen kleinen Fleck hast in einer großen kapitalistischen Stadt, glaube ich, muss schon extrem gut organisiert sein, dass das dann einfach so funktioniert.
Aber eigentlich muss es ja im Kleinen anfangen. Also so wie so ein Modell, wie so ein kleines Modell, wo man halt denkt, okay, das funktioniert gut. Und
ich glaube auch, man muss halt immer wieder ausprobieren. Und,
ja.
Vielleicht funktioniert es ja irgendwann mal. Sieht gerade nicht so aus, aber...
Weil wir eben über das Ruhrpott-Kollektiv gesprochen haben, habe ich an euer Kollektiv auch gedacht, Tick, Tick, Boom. Passiert da noch was oder seid ihr...
Das ist eine gute Frage.
Aktiv?
Also wir sind alle gut befreundet, so, ne? Sehen uns ständig und jeder ist aber auch für sich so busy und gerade ist nichts in Planung, würde ich mal so sagen.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil alle in unterschiedlichen Städten sind und wir immer, wenn wir in Berlin sind, sehen wir halt auch die Leute und...
Alle machen so ihr Solo.
Ja, das ist halt gerade das Ding. Bei uns ist halt gerade viel los, bei vielen anderen auch. Und
ja. Suki kommt ein paar Wochen hierher.
Hier
im Forum. Die spielt eine Nummer größer als ihr. Ich weiß auch nicht, warum.
Vielleicht war sie ja schon mal in Bielefeld. Vielleicht war sie ja schon mal hier. Also wir sind ja, wir hatten schon mal eine Second Rap Gala hier.
Na, ihr Plakat hängt unter dem von Yvonne Katterfeld. Also.
Oh, das ist aber fies.
Aber noch darunter.
Aber noch unter Yvonne.
Yvonne Sugifeld. Nee, ist so schön. Also genau, wir sind alle cool miteinander. So, ne? Deswegen cool, wenn die Leute rumkommen, so, aber es ist halt einfach schwer, weil jeder aktiv ist, so dann permanent was gemeinsam auf die Beine zu stellen.
Ja, ist eher ein Organisationsproblem. Ja. Weil, also wir haben ja sonst immer einmal im Jahr diese Zeckenrap-Galas veranstaltet und das ist natürlich schon ein ziemlicher Aufwand. Und weil wir freuen uns manchmal, wenn wir es hinkriegen, einen Termin für ein Bandtreffen zu finden. Und wenn man sich dann vorstellt, man muss sich zwischen verschiedenen Städten mit, wie viele Leute sind wir, 25 Leute oder so, organisieren. 275 Leuten organisieren, dann ist das langsam schwierig.